Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und in dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber für viele Familien und Betroffene von großer Bedeutung ist, dem Zungenband. Denn das Zungenband ist ein kleines Stück Gewebe unter der Zunge, das für Bewegung und Funktion wichtig ist. Klingt erstmal unspektakulär, doch wenn es zu kurz oder zu straff ist, kann das enorme Folgen haben, denn schon bei Neugeborenen kann ein verkürztes Zungenband zu Stillproblemen führen, später auch zu Schwierigkeiten beim Schlucken, Sprechen oder sogar bei der Atmung. Und viele Betroffene wissen lange gar nicht, dass ein scheinbar so kleines Detail für ihre Beschwerden verantwortlich sein könnte. Deshalb spreche ich heute mit der Kölner Zahnärztin Carola Engelberts über genau dieses wichtige Thema. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Seit wir Kinder haben, hat sich bei uns zu Hause einiges verändert, vor allem was wir an unsere Haut und unsere Wäsche lassen. Wir achten einfach viel bewusster darauf, was drin steckt. Deshalb nutzen wir zu Hause die Frosch-Baby-Produkte, das Waschmittel, den Weichspüler, den Spülreiniger und seit kurzem auch den kleinen Fleckenzwerg. Der hilft sogar gegen richtig fiese Möhren oder Milchflecken. Und das alles ohne Mikroplastik und ohne Farb- oder Konservierungsstoffe. Was ich daran besonders mag, alle Produkte sind vegan und hypoallergen, also perfekt für sensible Babyhaut und Allergiker geeignet. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil ich weiß, sanft zur Haut, aber trotzdem kraftvolle Reinigung. Und ja, Froschbaby denkt auch an die Umwelt mit Nachfüllbeuteln und milden, pflanzlich basierten Inhaltsstoffen. Danke an Froschbaby für die Unterstützung und nun viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Babelli Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich Carola Engelberts. Hallo Carola.
Hallo liebe Emmy, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du heute da bist und wir mal über das zu kurze Zungenband oder auch jetzt gucken, ob ich es richtig ausspreche, Ankyloglossie sprechen. Da frage ich dich gleich mal zu Beginn. Was genau ist denn das sogenannte Zungenband und welche Funktion hat es eigentlich im Mundraum? Weil manchmal fragt man sich ja, ja, ich habe da so ein Bändchen, aber was ist halt da dran? Da hängt die Zunge dran.
Ja, genau. Das muss man sich so vorstellen. Das ist noch ein Relikt aus der Embryonalzeit. Wir haben in der 4. bis 5. Entwicklungsschwangerschaftswoche sieht das Embryo aus wie so ein Flip. Und fängt an, sich zu organisieren. Und in diesem Moment von dem 4. bis 5. Entwicklungswoche, da dient das Zungenband der Stabilisierung des Embryos, der Kieferentwicklung. Und es formt sich. Und bis zur 12. Entwicklungswoche trennt sich die Zunge durch Apoptose vom Mundboden. Das bedeutet, erst ist die Zunge mit dem Mundboden verpammt und dann kommen Zellen hin, die die Zunge peu à peu vom Mundboden ablösen. Man kann sich das besser vorstellen als Laie. Die Hand ist auch einmal komplett und die Finger werden davon abgelöst oder die Zehen. Das ist genau derselbe Vorgang. Und jetzt gibt es einen kleinen Gendefekt der bei einigen Patienten, wo das nicht komplett oder vollständig funktioniert. Und jetzt haben wir die Problematik, es gibt da unterschiedliche Ausprägungen. Einmal, dann ist das Zungenband noch ganz, ganz, ganz vorne an der Zungenspitze, was auch jeder Laie und jedes Elternteil erkennen kann. Und dann gibt es welche, die setzen ein bisschen weiter hinten in der Mitte an oder noch weiter hinten. Und genau da ist das Problem. Deswegen haben wir auch so unterschiedliche Symptome.
Und du hast es gerade angesprochen, es ist ein Gendefekt. Hat das wirklich was mit den Genen zu tun? Ist das vererbbar?
Ja, absolut. Also wir haben da eine ganz klare Kombination, da ich ja in meiner Praxis hier auch Babys, Kinder, Erwachsene, wir alles hier therapieren, haben wir immer ein Elternteil, eine Oma, Opa, Tante, Onkel, Geschwisterkind. Also eigentlich habe ich immer die ganze Familie in Behandlung. Man muss halt die Symptome erkennen. Das ist der Clou. Ganz oft haben die Eltern Nackenschmerzen und bringen das aber gar nicht in Zusammenhang mit dem Zungenband. Migräne, ganz typisch. Kiefergelenksprobleme, Schnarchen ist eins der Hauptgründe.
Tatsächlich, das Schnarchen und das Zungenband, das würde ich ja im Leben nicht zusammenbringen.
Soll ich es kurz erklären?
Ja, bitte.
Also die Hauptfunktion der Zunge neben dem Sprechen und Schlucken ist, dass die Zunge oben am Gaumen liegen soll und zwar komplett, nicht nur die Zungenspitze und dort angesaugt liegt. Und das Zungenband verhindert das entweder komplett oder dass auch schon ab der Mitte der hintere Bereich unten liegt. So, und beim Schlucken nehmen wir dann, wir schlucken 2.000 bis 3.000 Mal am Tag, muss die Zunge von vorne bis hinten abrollen. Und wenn das nicht ganz funktioniert, dann müssen wir andere Muskeln zur Hilfe nehmen. Die Lippen, Wangenmuskulatur im Hals und im Nacken. Und wenn wir das ein ganzes Leben lang 2.000 bis 3.000 Mal machen, dann sind diese kompensatorischen Muskeln verhärtet und können Nacken, Kopfschmerzen, Migräne auslösen. Und beim Schnarchen ist der Vorgang so, dass die Zunge halt runterfällt in Ruhe, weil das einfach dann viel zu anstrengend ist für die kompensatorischen Muskeln. Und der Mund aufgeht und im Liegen der Unterkiefer nach hinten schwenkt in die Atemwege, das Schnarchgeräusch entsteht. Und ja, wenn jetzt der Sauerstoff dadurch runtergeht, gibt das Gehirn Alarm und lässt die Zähne zusammenknirschen und nach vorne schieben, um sich intuitiv die Atemwege freizuhalten. Und das kann schon bei Babys sein, das kann bei Kindern und bei Erwachsenen sein.
Also ich bin ganz fasziniert und höre dich ganz aufmerksam zu und habe parallel immer alles mitgemacht, was du erklärt hast, um zu testen, ob ich vielleicht auch ein zu kurzes Zungenband habe. Und das können ja vielleicht alle Zuhörenden jetzt auch parallel mal machen, dass sie gucken, wie fühlt sich das eigentlich bei mir im Mund an und kommt meine Zunge auch oben am Gaumen an. Vollständig hast du gesagt, oder?
Genau, komplett bis hinten. Und man muss einfach testen, wo liegt gerade meine Zunge? Liegt die oben oder unten? Und unten ist falsch.
Okay, gut. Also eigentlich relativ simpel.
Ja.
Jetzt hast du gerade erklärt, dass es verschiedene Arten von einem zu kurzen Zungenband gibt. Mhm. Woran erkennt man das denn jetzt eigentlich in der Praxis oder woran können Eltern das erkennen?
Also bei mir als Zahnärztin entsteht die Diagnose einmal aus der Anatomie. Wie sieht das aus? Dann die Funktion der Zunge und das Beschwerdebild. Und bei Babys kommt noch das Beschwerdebild der Mutter dazu. Und nur all diese Faktoren zusammen ergeben eine Diagnose. Also Rausstrecken der Zunge ist keine Diagnose. Mit einem normalen Kinderarztspatel reingucken ist keine Diagnose. Und deswegen, man muss sich schon wirklich gut auskennen. Man muss eine richtige Diagnose machen, einen richtigen Fragebogen haben. So, und dann, die Eltern oder die Laien erkennen das oft an den Symptomen. Also sobald die Funktion der Zunge eingeschränkt ist, dann sollte man was tun. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Für mich persönlich auch. Nur weil ein verkürztes Zungenband da liegt, muss man es nicht trennen. Aber wenn Beschwerden vorliegen und die Funktion eingeschränkt ist, dann schon.
Okay, und ich glaube, das ist der feine, aber kleine Unterschied, den viele nicht so richtig herauskristallisieren können, weil ich kann dir das mal ganz kurz schildern von meinem dritten Kind, das hatte ich schon mal irgendwo erwähnt, mein jüngster Sohn, der hatte auch ein verkürztes Zungenband und die Hebamme hat gesagt, das muss unbedingt getrennt werden, weil, und da kommen wir nämlich gleich noch drauf zu sprechen, er nicht richtig getrunken hat an der Brust. Er ist nicht mehr satt geworden und sie meinte, das liegt an dem verkürzten Zungenband, weil die Zunge nicht so richtig die Brustwarze greifen konnte. Die Ärztin hingegen meinte, ja, das ist halt so und das ist eine neumodische Erscheinung. So hat sie es tatsächlich gesagt, die Kinderärztin. Und wir als Eltern standen natürlich dazwischen und denken ja, was stimmt denn jetzt? Und wem glaube ich und wo gehe ich dahin? Und deshalb war für mich die Frage auch, wer ist jetzt der Spezialist, der mich in dieser Situation gut beraten und aufklären kann?
Ja. Absolute Katastrophe habe ich jede Woche, jeden Tag hier in meiner Praxis. Als erstes, wir Ärzte lernen das nicht im Studium. Das muss mal ganz klar gesagt werden. Wir lernen das nicht im Studium. Und wenn jemand sagt, das wäre ein neumodischer Kram, das entlarvt eigentlich das vollkommene Nichtwissen. Das Ganze ist schon in der Bibel beschrieben. Ludwig der 14. hatte das Instrument, was ich benutze. Da gibt es einen Stich aus dem 16. Jahrhundert. Und früher hatten die Hebammen einen langen kleinen Fingernagel und haben damit die Zungenbänder gekürzt. Was nicht heißt, dass jede Hebamme sich damit auskennt heutzutage, weil das alles in Vergessenheit geraten ist. Dazu ist Stillen in Deutschland kein Thema. Wir können ja auch die Flasche geben oder eben das Stillhütchen. Schmerzen beim Stillen ist nicht normal. Das hat die Natur so nicht vorhergesehen. Ja, und dann mal eben Schnipp mit der Schere, das ist halt auch nicht die Lösung. Und Ja, also deswegen, ja, das ist ganz schwer. Wie kann ich jemanden herausfinden? Also ich habe ganz viele Fragen, die ich den Eltern mitgebe, die sie stellen sollen. Die sollen kritisch sein und kritisch nachfragen bei dem Behandler. Woher kennen Sie sich damit aus? Welche Kurse haben Sie belegt? Erklären Sie mir mal, wie genau die Zungefunktion beim Stillen sein soll. Und das ist nämlich anders, als du gerade gesagt hast. Die Brustwarze wird nicht gehalten von der Zunge, sondern von den Lippen letzten Endes. Die Zunge wringt die Brust auf am Oberkiefer.
Genau, und dafür muss sie aber flexibel sein und sich gut bewegen können.
Komplett von vorne nach hinten. Und wenn die nur die Zungenspitze hochkriegen oder das noch nicht mal, dann fangen die an zu kauen mit den Kauleisten und Lippen und das verursacht Schmerzen und die Brust kann nicht richtig ausgewrungen werden und wenn das Kind nicht richtig saugt, produziert die Mutter nicht richtig Milch. Dazu ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es geht hier gar nicht immer nur um das Zungenband, sondern um die sogenannten oralen Restriktionen. Und dazu gehören Zungen, Lippen und Wangenbänder. Und wenn jemand keine Ahnung von Lippen und Wangenbändern hat, das würde schon entlarven, dass man eigentlich auch keine Ahnung von Zungenbändern hat.
Okay, gut. Also den Arzt auf jeden Fall oder die Ärztin fragen, welche Vorinformationen da vorliegen, beziehungsweise ja, welche Expertise der oder diejenige einfach hat. Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, bei dem Ärztemangel, den wir momentan in Deutschland haben, da erstmal jemanden zu finden. Das ist ja schon ein langer Prozess. Und wenn man jetzt gerade beim Stillen vielleicht Probleme hat, finde ich es sehr gut, dass es solche Experten gibt wie dich, die sich damit gut auskennen. Und ja, du hast es vorhin schon gesagt, fast täglich auch Eltern begleiten, die diese Probleme haben.
Es gibt zum Beispiel die Zungenbandzentren. Wir haben uns zusammengetan. Wir sind wirklich deutlich geschult. Wir haben alle einen CO2-Laser und keinen Diodenlaser oder sowas. Also das ist schon High-End, was wir da machen. Und wir machen das mit Konzept. Das ist eigentlich der Clou. Zungenbandtrennung muss im Konzept passieren und nicht mal eben so auf dem Arm der Mutter. Und auch anhand Fragebögen können die Eltern das schon erkennen. Wird ein konkreter Fragebogen gefragt, wo Beschwerden der Mutter abgefragt werden, wo Beschwerden des Babys abgefragt werden? Wird ein Diagnosebogen des Babys gemacht? Also ich habe ganz, ganz viele Punkte, die ich mir anschaue und die ich auch den Eltern erkläre, während ich untersuche.
Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich ein breites Spektrum. Die Zungenbandzentren gibt es. Ist da eine Internetseite? Weißt du das?
Ja, genau. Und da sind auch überall in Deutschland die aufgeführt, die da Mitglied sind.
Sehr gut.
Und das ist, die Aufnahmekriterien sind auch wirklich sehr streng.
Okay, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken, dass Eltern, die vielleicht jetzt betroffen sind oder verunsichert sind, sich da nochmal informieren können, wo bei ihnen in der Nähe der nächste Standort ist, einer solchen Praxis. Jetzt hatten wir es schon ein bisschen angesprochen. Wenn das Zungenband zu kurz ist, funktioniert das Stillen nicht so richtig. Welche Auswirkungen kann ein verkürztes Zungenband denn noch haben? Ich weiß ja, dass auch Sprache und das Stucken ja teilweise auch betroffen sind.
Ja, ganz massiv, ist doch klar. Also eine schöne Nachfrage ist eben auch, wie viel Muskeln hat eigentlich die Zunge? Denn da fallen viele schon hinten über. Ja, ganz viele. Die Zunge hat 16 Muskeln. Jetzt wissen es auch die anderen Ärzte. Aber wenn 16 Muskeln beim Sprechen nicht frei beweglich sind, dann ist das doch vollkommen logisch für jeden Laien schon, dass das die Sprache beeinflussen kann. Ist doch vollkommen klar. Das ist auch klar, dass das Schlucken beeinflussbar ist. Und das sind zum Beispiel Kinder, die Picky Eater sind. Für die, denen fällt das schwer zu essen, die Nahrung nach links und rechts zu schieben, richtig runterzuschlucken. Die stopfen sich oft die Wangen voll oder spucken es teilweise auch wieder aus. Die älteren Kinder schlingen ganz heftig und auch Schmatzen ist ein typisches Zeichen dafür. Und dann kriegen die armen Kinder immer Ärger und können gar nichts dafür. Und ja, mein Hauptthema ist eben auch das Schnarchen, weil Schnarchen ist eine Sauerstoffunterversorgung. Und das ist natürlich für die Gehirnentwicklung ganz dramatisch, wenn die Kinder im Wachstum sind. Und ja, und als Nebeneffekt ist halt, wenn die Zunge oben nicht liegt, dann drückt die Wangenmuskulatur den Oberkiefer zusammen, macht den schmal und hoch. Damit kriegen wir schlechter Luft durch die Nase, atmen noch mehr durch den Mund, ist so ein Ping-Pong-Effekt. Und die Zähne sind schief. Also schiefe Zähne sind nur ein Symptom für etwas, für eine Ursache, die man viel genauer angucken müsste, was dahinter steckt.
Das finde ich krass, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob sich das auch auf die Mund- und Kieferstellung auswirkt. Aber das hast du gerade beantwortet. Das ist krass, was so ein kleines Bändchen, und das ist ja wirklich nur so ein ganz kleines Häutchen, wenn wir jetzt mal alle vielleicht in den Spiegel gucken und die Zunge heben, ist kein kleines Häutchen.
Nein, es ist wirklich eine Kollagenfaser und es gibt unterschiedliche Ausprägungen davon. Da kann auch Muskel eingelagert sein und. Aber es ist eben nicht nur meist dieses ganz dünne Häutchen, was man sieht, wenn man mal genau hinguckt, sondern eben es gibt dieses sogenannte diesen posterioren Anteil. Und die sich damit auskennen, trennen immer diesen posterioren Anteil. Weil wenn man den nicht erwischt, man kann sich das vorstellen wie ein Segelboot und man hat das Segel und durchtrennt nur das Segel und nicht den Mast. So ist eigentlich ganz anschaulich. Okay. Und wir trennen immer auch den Mast, sodass wir auch wirklich immer die volle Funktion der Zunge am Ende haben.
Okay, krass. Jetzt frage ich dich mal, wie ist denn das mit dieser Durchtrennung oder wie sagt man auch Phrenotomie?
Ja, also das, was wir machen, ist sogar noch spezieller eine myofunktionelle Faszienplastik, ist der Hauptbegriff, weil die Phrenotomie ist einfach nur das Durchschnippen, die Quickfix-Lösung.
Okay.
Wie der Ablauf ist?
Ja, erklär mir das doch mal bitte, damit Eltern, die jetzt vielleicht vor dieser Entscheidung stehen, auch wissen, was wird da eigentlich genau gemacht.
Also ich kann es ja nur von mir beschreiben, wie es bei mir abläuft. Es findet erstmal eine Vorbereitung durch eine kompetente Stillberaterin, Logopädin oder sonstiges statt. Da lernen die Eltern myofunktionelle Übungen zu machen, täglich mit dem Kind und bereiten das Kind auch schon auf das aktive Wundmanagement vor, was man hinterher nach der Durchtrennung machen soll. So, dann kommen Sie zu mir und wir besprechen alle Fragen und dann untersuche ich das Kind und bespreche und zeige das den Eltern, nehmen wir manchmal den Finger der Eltern und lasse sie das spüren, wenn ich zum Beispiel ein Wangenband ist oder das Lippenband und erkläre, wie das zusammenhängt mit den entsprechenden Beschwerden dieses Babys. Man muss das immer individuell sehen und nicht pauschal kann man das machen. So, und dann müssen die Eltern bei mir rausgehen
du guckst. Ja, ich gucke gerade.
Ja, also kann ich auch erklären, warum. Man kann dem Kind nicht helfen. Wir sind da zu dritt, zwei Helferinnen und ich. Das Kind wird gepuckt. Ja, bekommen Zuckerlösung, wir machen Oberflächenanästhetikum, also Betäubungsgel, auf die Stellen, die wir trennen wollen. Und dann bekommt das Kind Laserschutzpflaster. Das heißt, das Kind kann die Eltern nicht sehen, die Eltern können kein Händchen halten. Und mir ist halt auch schon mal eine Mutter umgekippt bei diesem Prozess. Und dann trennen wir vielleicht unvollständig und muss mich um die Mutter kümmern und nicht ums Kind. Und das bringt allen nichts. Ne? Und es ist nun mal ein chirurgischer Eingriff. Und bei einer Mandel-OP sind die Eltern ja auch nicht dabei. Ne? Und das Ganze dauert ungefähr 3 Minuten. Ich bin wirklich super schnell. Okay, es ist wirklich, die sind meistens kaum im Wartezimmer. Also wenn sie auf Toilette gehen, ist schon zu spät. Da bin ich schon fertig.
Ich kann mich daran erinnern, dass das auch bei uns ganz, ganz kurz war. Und ich weiß, wir hatten den, der war wirklich noch sehr klein. Also 2, 3 Monate vielleicht. Auf dem Arm. Der Arzt hat den Mund oder die Schwester aufgemacht. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und dann hat er das durchtrennt. Das war ein paar Sekunden. Das hat nicht lange gedauert. Da hat wahrscheinlich
eine andere Methode
gemacht, ne?
Naja, aber überleg mal, ich habe super Licht, ich habe eine Lupenbrille, wir fixieren das Kind wirklich so, dass da nichts passieren kann. Und hier verlasse ich mich darauf, dass die Mutter das Kind festhält. Was ist, wenn das Kind sich bewegt, wenn die Mutter auf einmal Angst kriegt und eine Rückzugbewegung macht oder. Und deswegen auch das mit der Scherentrennung, das finde ich persönlich wahnsinnig mutig. Weil links und rechts neben dem Zungenband sind halt schon Nerven und Gefäße, die ich absolut nicht treffen will. Und wenn man jetzt mit so einer Schere da dran geht, dann ist die Gefahr, diese Strukturen zu treffen, eigentlich enorm groß. Und mit dem Laser kann ich wirklich punktuell genau dahin gehen, wo ich hingehen will. Plus, es blutet nicht. Und wenn ich dieses posteriore Zungenband mit einer Schere trennen will, was auch funktioniert, es gibt Kollegen, die können das, aber dann muss man 4-mal zuschneiden. Einmal von vorne, links, rechts und dann nochmal in die Tiefe. Und beim ersten Mal blutet es ja schon. Das heißt, die 3 letzten sind wahrscheinlich irgendwie halb blind.
Okay, gut. Gut, dass wir dieses Gespräch jetzt erst führen.
Ja, ich meine, das muss man mal so sagen. Und dann habe ich noch nicht mal einen Kurs dafür belegt oder irgendein Buch gelesen. Und das mache ich einfach mal so. Und da haben die Eltern keine Angst und fragen nicht nach und vertrauen einfach. Und deswegen finde ich das mit diesem neumodischen Kram so unverschämt.
Das war wirklich auch, wir standen da halt zwischen Baum und Borke. Ne? Du weißt nicht, wem soll ich jetzt vertrauen? Die Ärztin sagt ja, das ist jetzt erst, kommt jetzt erst in der heutigen Zeit und die Hebamme sagt, das gab schon immer und früher, das hat sie mir nämlich auch gesagt, früher haben die Hebammen das mit dem Nagel durchtrennt.
Ja, was auch wichtig ist, wir lernen es nicht im Studium, Stillen ist kein Thema, und die Krankenkassen zahlen einen zweistelligen Betrag dafür. Da Was? Hat gar keiner Interesse, irgendwie sich einen 35.000 Euro Laser dahin zu stellen oder eine teure Fortbildung für ein paar tausend Dollar in Amerika zu machen. Also wenn das nichts kostet, ist das letzten Endes auch einfach nichts. Das ist einfach so. Nicht sparen an der falschen Stelle. Ich muss halt auch wahnsinnig oft nachtrennen und das ist ganz schlimm. Das ist dann vernarbt und also das ist wirklich viel schwieriger, auch für mich und für das Kind und alles blöd.
Ja, und sag mal, gibt es denn auch Risiken oder Nebenwirkungen bei diesem Eingriff?
Ja, also zum Beispiel, ich könnte da Nebenstrukturen treffen, ganz klar. Es könnte bluten, aber eben bei dem Laser ist das in der Regel nicht der Fall. Und die größte Gefahr ist eigentlich am Ende nachher, dass die Wunde zu schnell falsch zusammenwächst. Und deswegen machen wir oder empfehlen wir dieses aktive Wundmanagement alle 4 Stunden, dass die Eltern die Wunde, die diamantenförmig ist, so kann man sich das vorstellen, einfach einmal kurz in die Länge ziehen. 21, 22, fertig. Wenn ich das Lippenband trenne, die Lippe über die Nase heben. 21, 22, fertig. Und da geben wir Tipps und Tricks. Und deswegen ist das so wichtig, dass die auch von einer guten Stillberaterin oder Hebamme begleitet werden, die das kontrollieren, die das supporten einfach und nicht die Eltern allein lassen damit.
Okay, also es ist wichtig, danach quasi das Gewebe ein bisschen zu bewegen und zu dehnen.
Genau, wir wollen eine sekundäre Wundheilung haben, weil das einfach, sonst liegt die Zunge unten am Mundboden und dann wächst es sofort wieder zusammen. Also nicht, dieses Posteriore kann nicht wieder zusammenwachsen. Aber trotzdem wollen wir ja bei so einem tollen, hochwertigen Eingriff das Maximum an Ergebnis rausholen. Mhm. Und wenn die Schleimhaut dann wieder falsch zusammenwächst, dann ist das auch wieder limitierend in der Funktion. Nicht ganz so schlimm wie vorher, aber irgendwie halt schon. Und das wollen wir verhindern. Und da kursieren ja auch gerade ganz tolle Sachen im Netz, wo davor gewarnt wird. Und das wäre schwer traumatisch für die Eltern. Das ist für mich pure Effekthascherei und Followerzahlen suchen. Weil wenn das richtig betreut ist, ist das überhaupt nichts Dramatisches.
Naja, und ich denke auch, die Reaktion der Eltern im Nachgang bestätigen das ja vielleicht auch. Hey, mein Kind ist jetzt, weiß ich nicht, viel entspannter oder kann super gut stillen, es tut nicht mehr weh. Zieht ja so ein Rattenschwanz auch nach sich, in dem Fall einen positiven.
Genau, also ich helfe den Müttern danach sofort beim Anlegen. Und ich sag mal, in 99% der Fälle haben die dann keine Schmerzen mehr. Hängt ein bisschen davon ab, wie alt das Kind ist. Hat das schon 6 Monate lang kompensiert? Ne? Dann braucht das natürlich länger, bis es das wieder verlernt, die falschen Abläufe. Aber in der Regel sieht man eigentlich sofort einen positiven Effekt.
Okay. Und du hattest am Anfang gesagt, viele Erwachsene oder Jugendliche oder auch Kinder schnarchen oder haben Nackenverspannung. Was ist denn, wenn ich jetzt, mein Kind ist, zum Beispiel 14 und wir stellen dann fest, anhand der Symptome, die mein Kind hat, ist wahrscheinlich das Zungenband verkürzt. Kann man das in jedem Alter noch trennen? Ist das ratsam oder sollte man das gleich am Anfang kontrollieren lassen? Was empfiehlst du da Eltern?
Ja, waren jetzt mehrere Fragen. Also mein Favorite ist wirklich, dass das in diese U-Untersuchung der Babys schon mit aufgenommen wird. Ganz klar, aber dass wir eben da wird es noch 10 Jahre dauern, bestimmt 10 Jahre, bis alle so gut geschult sind. Das Thema kommt gerade, das ist super, die Nachfrage ist enorm, aber das wird noch dauern, bis das standardisiert untersucht werden wird. Und dann nochmal, wenn Beschwerden da sind, ne? Und Schnarchen ist nicht normal und das muss man untersuchen. Einmal vom HNO-Arzt abchecken lassen, wenn der sagt, das ist harmloses Schnarchen, dann auf jeden Fall weiter dranbleiben und sich jemanden suchen, der sich mit atemwegsfokussierter Zahnmedizin auskennt. Ne? Das ist eben zu schmale Kiefer. Die Zunge kann sich oben nicht anlegen und wenn dann schiefe Zähne vorhanden sind, das gibt dann eben dieses ganze Bild. Was mir auch noch eben ganz wichtig ist, das ist ja mein Tätigkeitsschwerpunkt kinderzahnärztliche Schlafmedizin. Wenn wir schnarchen, geht der Sauerstoff runter, habe ich gerade erklärt, und dann haben wir Weckreaktionen. Und wenn Kinder ab dem 2. Lebensjahr einmal in der Nacht wach werden, regelmäßig, ist das nicht normal. Und dann haben die Kinder schon ganz viele Weckreaktionen, Arousals nennen wir das, vorher und nachher. Und dann erreichen sie nicht den erholsamen Tiefschlaf. Und jetzt weiß jeder, Schlafentzug ist eine Foltermethode im Krieg. Und das haben die Kinder jede Nacht. Und alle finden es normal oder süß, das Schnarchen, Röcheln, weil der Papa macht das ja auch. Und tagsüber können die Kinder sich aber überhaupt nicht konzentrieren. Wir sehen die Augenringe, wir sehen den Mund offen. Und ja, in der zweiten Klasse, da kommt dann die Lehrerin ganz oft an und sagt, lassen Sie mal ADHS kontrollieren. Das ist so schlimm. Und dabei sind die Kinder einfach nur todmüde und kriegen zu wenig Sauerstoff.
Krass, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, diese ganzen Zusammenhänge, weil als du das alles erklärt hast, schoss mir auch ADHS in den Kopf. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass Eltern das auf jeden Fall abklären, wo kommt das denn her? Es gibt natürlich auch Neurodivergenzen, das will ich gar nicht kleinreden und du ja sicherlich auch nicht. Deshalb ist es umso wichtiger zu gucken, wo ist denn die Ursache?
Also das ist mir auch wichtig. Ich therapiere nicht ADHS, aber ich therapiere schlafbezogene Atemstörungen. Und das ADHS ist eine Ausschlussdiagnostik. Wenn es das und das nicht ist, dann muss es ADHS sein. Und da fehlt einfach die schlafbezogene Atemstörung in dem Screening. Und die wird nicht gemacht in Deutschland. Und das ist mein dicker Punkt. Bitte lass die Kinder auf schlafbezogene Atemstörungen kontrollieren und dann kann es die ADHS-Diagnostik geben. Mhm. Weil wenn man jetzt noch dazu kommt, die kriegen dann die Medikamente, die ja die Kinder zwar tagsüber fokussieren, aber nachts zusätzlich den Schlaf stören. Also verschlimmert das Ganze noch.
Okay, also es ist ganz, ganz wichtig, dass das nochmal auf die Liste bei der Diagnostik kommt, dass das vielleicht noch aufgenommen wird. Vielleicht hören ja jetzt auch zuständige Menschen zu, die vielleicht gerade in Elternzeit sind und sich den Podcast anhören. Und was mich noch interessieren würde, wie viele Kinder sind denn eigentlich betroffen?
Ja, spannendes Thema, werde ich jeden Tag gefragt. In der Literatur, also das Problem ist ja, was ich gerade gesagt habe, das Erkennen der Symptome und Zuordnen zu einem Zungenband. Und deswegen macht es die Studienlage so schwierig. Es gibt einige Studien, die zwischen 5 und 20% sagen, zwischen 5 und 20%. Aber wir alle, die sich mit Zungenband auskennen, wissen, dass es viel, viel mehr ist.
Hm? Echt krass.
Ja.
Das hätte ich gar nicht gedacht.
Die Jungs sind häufiger betroffen als Mädchen, das wissen wir auch.
Hm? Ach, echt? Mhm. Woran liegt das? Was ist da mit der Anatomie irgendwie anders gelaufen? Oder?
Keine Ahnung.
Okay, also du hattest ja am Anfang gesagt, es ist vererbbar. Also wahrscheinlich wird es dann vielleicht häufiger an die männlichen Nachkommen weitergegeben, sage ich mal.
Ja.
Aber da bin ich ja ganz gut mit einem von drei Kindern, der jetzt bei mir zum Beispiel ein verkürztes Zungenband hatte, bin ich eigentlich so im Schnitt. Na?
Ja.
So würde ich fast sagen.
Und ist ein Junge.
Und ist ein Junge, genau. Das kommt noch dazu. Nee, mir war das halt auch ganz wichtig, weil bei ihm war das wirklich sehr auffällig. Schon gleich ganz vorne die Zungenspitze mit, also der konnte die Zunge nicht mal bis zu den Lippen machen. Und da hab ich mich halt gewundert, dass die Kinderärztin das mehr oder weniger abgetan hat und die Hebamme das gleich gesehen hat. Und da habe ich gesagt, Mensch, der kann ja später nicht mal ein Eis lecken.
Also ich muss die Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Mir wäre am liebsten, die Kollegen sagen, ups, kenne ich mich nicht mit aus, gehen Sie zu jemandem, der sich damit auskennt.
Ja.
Ich denke schon, dass die Kollegin vollkommen verstanden hat, dass da irgendwas nicht stimmt, aber einfach keine Lösung anbieten konnte.
Das kann sein.
Die hat schon verstanden, da will ich jetzt nicht reinschneiden, darunter ist eine wichtige Drüse und das ist, wenn es ganz vorne ansetzt, das ist schon die Königsklasse, da zu trennen. Da muss man um die Drüse herum präparieren. Ne? Und das geht mit einer Schere schwierig. Von daher ist es okay, dass sie es nicht gemacht hat, aber sie hätte sagen müssen, gehen Sie woanders hin. Ja, ich sehe das auch.
Sie hat uns ja letztendlich auch die Überweisung gegeben zum Spezialisten, der sich das dann angeguckt hat, einen Blick und hat gesagt, machen wir sofort. Genau, der es dann letztendlich auch gemacht hat. Und heute ist alles in Ordnung. Ich bin froh, dass wir damals diesen Schritt gegangen sind. Und ich freue mich auch umso mehr, dass du dich darauf spezialisiert hast, Eltern aufzuklären und diesem so kleinen, in Anführungszeichen, oder auch so wichtigen Thema einen Raum zu geben. Und ich habe gesehen, du hast einen Instagram-Kanal, da klärst du auch sehr, sehr viel auf zum Thema Zungenband. Das möchte ich natürlich hier auch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Das ist Carola Engelberts. Wir verlinken das Ganze aber auch nochmal in den Shownotes, damit ihr, liebe Eltern, da gerne nochmal reingucken könnt, falls ihr noch mehr Informationen haben wollt oder nochmal nachlesen wollt. Carola, ich bedanke mich für dieses ganz wichtige Gespräch zum Thema Zungenband, weil ich finde, es ist einfach ein wirklich wichtiges Thema. Das hast du auch betont. Es zieht einfach sehr, sehr viele Symptome nach sich oder kann es nach sich ziehen. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Deswegen danke ich dir für das heutige Gespräch und wünsche dir alles Gute. Danke.
Vielen Dank, gebe ich zurück. Dankeschön.
Das war der heutige Podcast zum Thema Zungenband und wir wissen jetzt, das Zungenband ist klein, aber seine Wirkung kann groß sein. Vom Stillen über die Sprachentwicklung bis hin zur Atmung. Wichtig ist, wenn der Verdacht auf ein zu kurzes oder zu straffes Zungenband besteht, solltet ihr als Eltern oder Betroffene nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Fachleute können einschätzen, ob tatsächlich ein Problem vorliegt und welche Möglichkeiten es zur Unterstützung gibt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.